Meine Nase wurde immer schlimmer, mit der Zeit total trocken, gereizt und morgens der erste Griff immer zum Nasenspray. Man braucht höhere Dosen für den gleichen Effekt. Es gibt aber auch die Möglichkeit von einem kompletten Entzug.
Psychoaktiv, dein Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig. Und heute haben wir ein total spannendes Thema, das mir echt schon häufig untergekommen ist in so ganz unterschiedlichen Settings, sei es bei Interviewvorbereitungen, wurde das als Frage gepitcht oder ihr habt euch das auch schon als Thema gewünscht. Und zwar sprechen wir heute über Nasenspray-Sucht. Ich habe mich ehrlich gesagt für dieses Thema bis jetzt immer nicht so verantwortlich gefühlt als Suchttherapeutin. Es war auch kaum Thema in der Drogenberatung. Aber vielleicht sollte ich mich dafür zuständig fühlen und ehrlich gesagt, nach dieser Folge tue ich es auch. Denn ich meine, ich bin erstmal in diese Recherche gestartet und was ich gerne mache, vor allem wenn es ein Thema ist, wo man vielleicht auch erstmal mehr einen Eindruck davon bekommen muss, wie es Menschen damit geht, weil sie zum Beispiel nicht in meiner Drogenberatung landen. Und was mache ich? Ich habe ein bisschen auf Reddit rumgescrollt und habe einfach mal geschaut, was gibt's denn da für so Erfahrungsberichte zum Nasenspray? Und da schreibt zum Beispiel Reasonable Positive von einem Jahr auf Reddit, ich habe über 2 Jahrzehnte an der Nasensprayflasche gehangen, habe ein paar Mal versucht, es loszuwerden, aber es nie durchgehalten. Selbst als mir dafür mal die Nasenschleimhäute weggelasert wurden, dafür musste die Nase unter örtlicher Betäubung gebrochen werden, 2 Mal für jedes Nasenloch 1 Mal, mit 2 Wochen Pause dazwischen, kann ich wirklich nicht weiterempfehlen, habe ich trotzdem weitergemacht, sobald die Nase verheilt war. Die Schleimhautreste sind selbst danach nicht mehr vernünftig abgeschwollen. Oder eine andere Nutzerin schreibt zum Beispiel, irgendwann 2018 bin ich nach einer Erkältung auf Nasenspray hängen geblieben und es seitdem täglich genommen. Meine Nase wurde immer schlimmer, mit der Zeit total trocken, gereizt und morgens der erste Griff immer zum Nasenspray, weil die Wirkung des letzten Sprühstoßes über Nacht aufgehört hatte zu wirken. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich über diese Zeit in Nasenspray ausgegeben habe. Und ein anderer Nutzer schreibt zum Beispiel, ich habe schon Klausuren verpasst, weil ich nicht atmen konnte nachts und daher nicht schlafen. Das Thema Nasenspray-Sucht wurde ungefähr auch vor 4 Jahren auch noch mal ein bisschen stärker diskutiert, denn da hat Sido von seiner 15-jährigen Nasenspray-Sucht auf Instagram berichtet und eben sich dabei selbst begleitet, öffentlich, als er damit aufhören wollte. Und wenn man jetzt all diese Berichte zusammenfasst, könnte man schon denken, hey, das hört sich teilweise echt nach so Suchtdynamiken an. Und deswegen tauchen wir genau heute in dieses Thema ein bisschen tiefer rein. Let's go! Über was reden wir heute eigentlich? Denn wenn wir von einer Nasenspray-Abhängigkeit sprechen, ist es natürlich nicht wirklich korrekt. Denn Nasenspray ist ja an sich nur das Konsumdevice. Und es gibt ganz unterschiedliche Nasenspray-Arten, wie das Meersalzspray, das man auch einfach in der Drogerie kaufen kann, und das kortisonhaltige Nasenspray, das wahrscheinlich den Allergikern hier unter uns bekannt sein könnte. Aber über all diese Nasensprays soll es heute nicht gehen. Wir sprechen heute über die sogenannten abschwellenden Nasensprays, die eben gefäßverengende Stoffe beinhalten. Die bekanntesten Stoffe sind dabei Xylometazolin und Oxymetazolin. Und die Stoffe gibt es aber auch nicht nur in Sprayform, sondern auch in Tropfen. Das heißt, wenn ich jetzt im Rahmen dieses Podcasts über Nasensprays spreche, spreche ich immer über abschwellende Nasensprays und ja, ist an sich nicht ganz korrekt, aber dann muss ich nicht immer Xylometazolin und Oxymetazolin sagen, weil da sprechen wir halt auch über eine Stoffgruppe. Und diese Stoffgruppe nennt man übrigens Sympathomimetika. Mit Sympathomimetika werden Medikamente beschrieben, die die Stimulation am sympathischen Nervensystem nachahmen. Der Sympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der uns hilft, in besonders stressigen Situationen belastbar zu bleiben. Vielleicht sagt euch ja der Fight-or-Flight-Modus was. Man wird also mit zusätzlicher Energie versorgt, um entweder zu kämpfen, Fight, oder zu fliehen, Flight. Dies geschieht durch die Freisetzung von Adrenalin und untergeordnet auch Noradrenalin. Und es kommt unter anderem zu einem erhöhten Blutdruck, einer erhöhten Herzfrequenz, die Mobilisierung von Energiequellen und die Erweiterung der Atemwege. Und beim Letzteren müssten jetzt schon eure Ohren klingen. Zwar geht es beim Fight-or-Flight-Modus bei der Erweiterung der Atemwege primär um die Erweiterung der Bronchien, um die Atmung zu erleichtern, aber logischerweise brauchen wir auch eine freie Nase, um atmen zu können. Und genau in dieses System ordnen sich im Prinzip abschwellende Nasensprays ein. Der Wunsch nach einer freien Atmung entsteht bei uns ja maßgeblich bei einer verstopften Nase. Und als Kind dachte ich ja immer, eine verstopfte Nase entsteht dadurch, dass man einfach so viel Rotze in der Nase hat, dass alles dicht ist, und fand es sehr unlogisch, dass die Nase nicht freier wird, wenn man sich schneuzt. Ja, lasst mich bitte nicht alleine mit dem Gedanken, wem ging's genau so? Aber in Wirklichkeit schwellen ja die Nasenschleimhäute an und dies führt zu einer Verengung der Nasengänge und somit hat man einfach weniger Platz zum Atmen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel ganz klassisch, wie gerade schon gesagt, bei einer Infektion wie bei einer Erkältung, aber auch bei Allergien wie Pollen oder es kommt zu verschiedenen Umweltfaktoren wie Rauch oder extreme Temperaturen. Das kann die Nasenschleimhäute reizen und eben auch dafür sorgen, dass man eine sogenannte verstopfte Nase hat. Aber auch hormonelle Veränderungen wie Schwangerschaft können aufgrund einer Erweiterung der Blutgefäße und einer erhöhten Durchblutung der Schleimhäute die Nase verstopfen. Und dann gibt's auch noch so anatomische Probleme wie zum Beispiel eine schiefe Nasenscheidewand. Bei all diesen Indikationen kann ein abschwellendes Nasenspray erstmal zu einer Erleichterung führen. Achtung, das ist jetzt kein ärztlicher Rat. Zum Beispiel bei Schwangerschaft gibt es auch mögliche Bedenken bei der Nutzung eines abschwellenden Nasensprays. Aber wie gesagt, das besprecht ihr dann mit eurem Arzt und bitte nicht mit mir hier im Podcast. Das gilt zu allgemeinen Informationszwecken. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen es denn diese Stoffe wie Xylometazolin einen freien Atem? Xylometazolin oder andere Stoffe, die genau das Gleiche bewirken, sind Alpha-Adrenozeptor-Agonisten und binden an diese Rezeptoren wie eben auch Noradrenalin und Adrenalin. Denkt dran, das haben wir ja gerade gesprochen, Adrenalin und Noradrenalin einfach auch sehr wichtig für die Stimulation des sympathischen Nervensystems. Und wir haben diese Adrenozeptoren unter anderem in unseren Nasenschleimhäuten, die unsere Nase im Prinzip gesund halten, indem sie die Durchblutung, die Schleimproduktion und die Immunreaktion regulieren. Wenn wir jetzt also Xylometazolin in unsere Nase sprühen, passiert Folgendes. Sie bindet an dieser Alpha-Adrenozeptoren und dadurch kommt es zu einer Gefäßverengung. Diese führt zu einem Rückgang der Schwellung und wir haben eine freie Nase und auch das Nasenlaufen wird weniger. Nachdem wir uns ein abschwellendes Nasenspray in die Nase gesprüht haben, setzt die Wirkung innerhalb weniger Minuten ein und hält mehrere Stunden an, also so 6 bis 8 Stunden. Ich merke gerade, das war jetzt natürlich ein ganz schöner theoretischer Vorbau, um am Ende diese kurze Funktion von einem abschwellenden Nasenspray zu erklären. Aber ihr wisst ja, wie hier in dem Podcast läuft. Wir schauen da lieber ein bisschen zu tief rein als zu wenig. Aber ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall den grundlegenden Sinn des Nasensprays verstanden. Und wir sind hier ja auch kein HNO-Podcast. Also lasst uns jetzt mal darüber sprechen, warum abschwellende Nasensprays so häufig mit Sucht in Verbindung gebracht werden. Das grundlegende Problem für einen suchtähnlichen Mechanismus ist der Rebound-Effekt, der nach einer zu langen Nutzung auftreten kann. Die Empfehlung aus der Apotheke ist übrigens maximal 7 Tage, maximal 3-mal pro Tag abschwellende Nasensprays benutzen. Der Rebound-Effekt wurde übrigens auch schon 1944 beschrieben, ist also eine Sache, die schon relativ lange bekannt ist. Und der Rebound-Effekt beschreibt im Prinzip, dass es zu einer Verschlimmerung der verstopften Nase kommt. Und das führt dann wiederum dazu, dass man noch häufiger Nasenspray nutzt, um wieder frei atmen zu können. Wie genau das auf der physischen Ebene entsteht, da ist man sich gar nicht so sicher. Dafür gibt es so drei Annahmen, mit denen man versucht, das zu erklären. Die erste Annahme ist die chronische Vasokonstriktion. Und wir haben ja gerade schon gelernt, dass durch die Nutzung des abschwellenden Nasensprays sich die Blutgefäße zusammenziehen und dadurch eben die Nase frei wird. Und bei der chronischen Vasokonstriktion geht es im Prinzip darum, dass durch dieses ständige wieder zusammenziehen und sich ausweiten, zusammenziehen, ausweiten, dass ja wie so eine Art Muskel sich ermüdet und deswegen nicht mehr richtig arbeiten kann, weil ja er nicht mehr genug Sauerstoff bekommt und dadurch eben zu einer Art Erschöpfung kommt. Das ist jetzt halt sehr einfach ausgedrückt. Die zweite Theorie ist, dass die Alpha-Adrenorezeptoren, ja, nennen wir es einfach mal einfach gesprochen, ermüden, erschöpft werden oder vielleicht auch weniger nur noch vorhanden sind durch die dauerhafte Nutzung von abschwellendem Nasenspray. Und daraus entsteht eben dieser Gewöhnungseffekt und man braucht immer mehr, um ja das Gleiche zu bekommen. Also man braucht zum Beispiel mehr, dass die Nase frei wird, also eine höhere Dosis. Oder es hält auch schlichtweg nicht mehr so lange an wie am Anfang. Also wir hatten es ja am Anfang, dass es 8 Stunden ungefähr anhält mit der freien Nase. Das ist dann eben nicht mehr so der Fall. Wir kennen das von anderen psychoaktiven Substanzen unter dem Stichwort Toleranz. Und die dritte Theorie ist, dass der Körper versucht, die Wirkung des Nasensprays entgegenzuwirken, indem er die parasympathische beruhigende Aktivität erhöht. Dies könnte den Tonus der Blutgefäße verändern und sie durchlässiger zu machen, was zu weiteren Schwellungen führt. Kurz, der Körper wehrt sich gegen das ganze abschwellende Nasenspray und das, was es schlichtweg auch mit dem Körper macht. Und verschlimmert aber am Ende die Probleme. Und wenn man dann erstmal in diesem Kreislauf drinsteckt und immer wieder seine selbst induzierte chronische Verstopfung mit Nasenspray versucht zu behandeln, kann es halt auch tatsächlich zu unterschiedlichen psychischen Symptomen führen, wie zum Beispiel Probleme beim Einschlafen und das ständige Mitführen des Nasensprays aus Angst, nicht mehr atmen zu können. Ich kann mich an dieser Stelle an eine ehemalige Kollegin erinnern, bei einem Nebenjob in der Gastro, ist schon Jahre her. Und die hat während ihrer Schicht gemerkt, dass sie ihr Nasenspray vergessen hat. Da ist sie plötzlich mega panisch geworden, hat sich sofort ausgestochen und ist zur Apotheke gesprintet, weil sie das Gefühl hatte, ohne Nasenspray einfach die Schicht nicht aushalten zu können. Und ein anderes Beispiel, das ist mir auch erst wieder klar geworden oder in den Kopf gekommen, als ich diese Folge gemacht habe, dass ich meine ehemalige Klientin hatte. Bei der ging es um eine Entgiftung für was komplett anderes. Es ging um synthetische Cannabinoide. Und die hat mich nämlich auch gefragt, ob man denn in der Entgiftung auch sein Nasenspray entwöhnen müsste, weil dann könnte sie sich eine Entgiftung nicht vorstellen. Das wäre ihr zu viel. Sie braucht ihr Nasenspray. Ich glaube, sie durfte die Entgiftung auch mit abschwellenden Nasenspray durchführen. Ich weiß gar nicht, ob es thematisiert wird. Wahrscheinlich ist es dann auch ähnlich wie beim Nikotinrauchen, dass man dann sagt, naja, irgendwas lässt man der Person noch. Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, falls das jemand hört, der in der Entgiftung oder in der Entwöhnung arbeitet, ob das Thema Nasenspray in irgendeiner Art schon mal behandelt wurde. Aber neben diesen psychischen Belastungen und auch faktischen Einschränkungen im Leben, die das mit sich bringen kann, und natürlich auch der chronisch verstopften Nase, kann es allerdings noch zu weiteren körperlichen Belastungen in der Nasengegend kommen. Ein sehr wichtiges Stichwort in dem Rahmen ist die Rhinitis medicamentosa. Das bedeutet im Prinzip eine medikamenteninduzierte Nasenschleimhautentzündung. Diese tritt nach längerem Gebrauch von abschwellendem Nasenspray auf und wird durch verschiedene Faktoren verursacht. Erstens führen die Veränderungen in den Blutgefäßen der Nasenschleimhaut zu einer gestörten Blutzirkulation. Zweitens wird die Nasenschleimhaut grundlegend geschädigt. Sie wird trockener und dünner und verliert dadurch ihre natürliche Barrierefunktion. Und drittens begünstigt das ständige Ab- und Anschwellen der Nasenschleimhaut weitere Entzündungsprozesse. Diese erhebliche Schädigung der Nasenschleimhaut führt außerdem dazu, dass man anfälliger für Infekte und Nasenbluten wird und im schlimmsten Fall auch seinen Geruchssinn verliert. Wir haben also auch echt ein breites gesundheitsschädliches Potenzial durch die dauerhafte Nutzung von abschwellendem Nasenspray. Ich glaube, das ist uns ab diesem Punkt absolut klar. Wir verstehen jetzt, wie das funktioniert. Wir verstehen uns, was die dauerhafte Nutzung mit sich bringen kann. Doch reden hier wir wirklich von einer Suchtdynamik?
Werbung.
Wie und was wird eigentlich in Deutschland aktuell konsumiert? Um das herauszufinden, findet dieses Jahr zum zweiten Mal die europäische Web-Erhebung über Drogen statt. Hier könnt ihr mit der Wissenschaft eure Erfahrungen mit Drogen in Deutschland teilen. Mitmachen könnt ihr, wenn ihr mindestens 18 Jahre seid und vielleicht gerade so 10 bis 45 Minuten Zeit habt. Die Zeit hängt davon ab, natürlich, wie viel Erfahrungen ihr zu teilen habt. Die Befragung ist natürlich freiwillig und komplett anonym. Ich finde es Hammer, wenn ihr euch kurz dafür die Zeit nehmt. Ihr findet den Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dementsprechend habe ich einfach mal meine Rechercheergebnisse versucht, mit der klassischen Abhängigkeitsdiagnose in Verbindung zu bringen. Und bei der klassischen Abhängigkeitsdiagnose haben wir ja den Aspekt der Toleranzentwicklung. Und auch den haben wir beim abschwellenden Nasenspray. Man braucht höhere Dosen für den gleichen Effekt. In diesem Fall sprechen wir von einer sogenannten Tachyphylaxie. Diese bezeichnet im Gegensatz zu der langfristigen Toleranzbildung eine sehr schnelle Toleranzbildung, die nach schon wenigen Dosen eintritt. Bei Xylometazolin gehen manche Studien sogar davon aus, dass dieser Effekt nach 3 Tagen eintritt. Andere reden von 10, andere von 20. Aber wie ihr raushört, wir haben grundlegend eine sehr schnelle Toleranzbildung oder Tachyphylaxie. Der zweite Punkt der Abhängigkeitsdiagnose sind ja die Entzugserscheinungen. Und auch die liegen beim abschwellenden Nasenspray vor. Nach dem Absetzen kann es zu einer verstärkten Nasenverstopfung kommen, zu Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Reizung und Trockenheit der Nasenschleimhaut, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Umweltauslösern wie Staub und Pollen. Und aufgrund des ganzen Stress kann es auch zu psychischen Entzugserscheinungen kommen, wie emotionale Schwankungen wie Reizbarkeit und Angstzustände. Der andere Punkt ist das Craving und auch das Verlangen, immer Nasenspray dabei zu haben, haben wir zum Beispiel an dem Beispiel meiner ehemaligen Kollegin oder auch, was wir bei Reddit gehört haben ganz am Anfang, dass man das immer irgendwie dabei haben muss und gar nicht davon ablassen kann und dass der erste Griff jeden Morgen ist und am Abend zum Einschlafen. Der Konsum trotz schädlicher Folgen, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist bei der Abhängigkeitsdiagnose, liegt auch hier vor. Deswegen haben wir uns vorher so deutlich angeschaut, was das alles für physische Auswirkungen haben kann. Und auch hier können wir uns wieder an das Fallbeispiel am Anfang erinnern, wo die eine Person schreibt, dass sie sogar eine Nasen-OP hatte, wo ihre Nase gebrochen wurde für und sie trotzdem 2 Wochen später wieder abschwellendes Nasenspray konsumiert hat. Also auch hier haben wir den Punkt Konsum trotz schädlicher Folgen, der beobachtbar ist. Vielleicht sollte man dazu sagen, diese Diagnosekriterien wurden, auf jeden Fall habe ich das noch nicht gefunden, wissenschaftlich jemals auf Xylometazolin oder sowas getestet. Das ist jetzt meine eigene Interpretation. Und genau, ein anderer Aspekt der Abhängigkeitsdiagnose ist die Vernachlässigung anderer Aktivitäten zugunsten des Konsums. Und ab hier, finde ich, wird es dann etwas schwierig mit der Argumentation. Ich meine, man hat natürlich Tendenzen daran, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, eine Prüfung wahrzunehmen, weil man sein Nasenspray vergessen hat oder ähnliches oder sich ja aus der Arbeit aussticht, weil man sofort Nasenspray braucht. Das heißt, wir sehen hier schon einen Einfluss in den Alltag, aber wie sehr Nasenspray wirklich die Power hat, wie zum Beispiel andere Substanzen, dass man andere Aspekte des Alltags komplett vernachlässigt zugunsten des Nasensprays, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also vielleicht denke ich da auch nicht kreativ genug, aber man muss ja nicht immer unbedingt alles in so eine pathogenetische Haltung gießen. Aber ich meine, stellt euch mal so ein Narrativ vor aller: ja, früher habe ich gerne Fußball gespielt, heute sprühe ich nur noch Nasenspray. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist ja, natürlich kann es sein, dass man aufgrund des Nasensprays und dauerhaft verstopfte Nase kein Fußball mehr spielen kann. Aber das wäre dann für mich eher ein Konsum trotz schädlicher Folgen. Weil bei Vernachlässigung anderer Aktivitäten geht es ja auch viel um so psychisch-soziale Aspekte mehr. Und der letzte Punkt ist die geminderte Kontrolle über Menge, Dauer und Beginn. Finde ich für abschwellendes Nasenspray auch jetzt nicht so passend. Ich habe auch viele Berichte gelesen, die so erzählt haben, naja, ich nehme halt jeden Tag zweimal und das passt auch für mich. Und ich glaube nicht, dass man mit Nasenspray so massive Konsumeskalationen davonträgt. Also schon, dass man immer mehr nimmt. Aber auch da finde ich es nicht ganz so passend. Also fällt mir schwer, das so mit Nasenspray in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, so ein bisschen habt ihr das Prinzip verstanden oder auf jeden Fall gibt es Parallelen, die man zu einer klassischen Abhängigkeitsdiagnose ziehen kann, die bei Xylometazolin oder anderen Stoffen erfüllt sein kann. Aber, und ich meine, das sollte man dabei bedenken, das Diagnosesystem der ICD-10 und auch bald der ICD-11, die definieren ja nicht nur diese Punkte, an denen man eine Abhängigkeit misst, sondern definiert auch die psychoaktiven Substanzen. Und da ist Xylometazolin oder abschwellende Nasensprays nicht mit dabei. Das heißt, eine Abhängigkeitsdiagnose kann man bezüglich einem Nasenspray in dem Sinne nicht stellen. Was aber natürlich kodiert ist und was wahrscheinlich auch im ärztlichen Bereich die größte Rolle spielt, ist die Rhinitis medicamentosa. Und zwar ist die unter J31.0 kodiert. Und zwar bei den Erkrankungen der oberen Atemwege unter der sonstigen Rhinitis, wer es genau wissen möchte. Und warum erkläre ich euch das? Das ist nämlich natürlich eine Diagnose, die nur eine körperliche Nebenwirkung einer Übernutzung von Nasenspray beschreibt. Die wirklich suchtähnliche Dynamik, die ja bei manchen Betroffenen auch einen Leidensdruck auslöst, kann diese Diagnose nicht wirklich abbilden. Es gibt noch eine andere Diagnosegruppe und zwar die F55, die heißt Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Und das ist ein Themenbereich, der meiner Meinung nach viel zu wenig in Augenschein genommen wird und ich innerhalb meiner Suchttherapieausbildung eigentlich nie mit konfrontiert wurde und auch wenig zu den Stoffen dazu gelernt habe. Nee, eigentlich nichts. Also ich will das gar nicht so minimieren. Wir haben dazu nichts gemacht. Würde mich mal interessieren aus anderen suchttherapeutischen Ausbildungen, ob ihr Sachen rund um die F55 gelernt habt, also Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Da fällt übrigens auch Anabolika und Steroide drunter. Auch ein heiß gewünschtes Thema hier im Podcast werden wir dieses Jahr auf jeden Fall machen. Ich bin gerade extremst interessiert an Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, sich darüber mal ein paar Gedanken zu machen. Denn in dieser Diagnosekategorie wird anerkannt, dass ein Missbrauch von Substanzen stattfinden kann, die typischerweise nicht als abhängigkeitserzeugend betrachtet werden, aber dennoch bei übermäßigem oder unsachgemäßem Gebrauch gesundheitsschädliche Effekte haben können, und zwar sowohl psychisch als auch physisch. Und im Prinzip ist das genau das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. So, jetzt wissen wir, wie Nasenspray funktioniert, wie wir das auch einordnen können, diagnostisch. Doch jetzt ist halt, glaube ich, die Frage, die wir uns alle stellen: Was mache ich jetzt damit? Wo bekomme ich eigentlich eine Behandlung her? Bei der Behandlung einer Nasenspray-Sucht muss man sich erst einmal damit beschäftigen, was genau eigentlich behandelt wird. Ich habe an sich keine Paper gefunden, die sich tatsächlich mit den psychologischen Folgen von einer Übernutzung von Nasenspray beschäftigen, sondern eben nur mit den Endeffekten oder den Endfolgen, wie eben die Rhinitis medicamentosa. Und hier ist natürlich der erste Ansprechpartner der HNO-Arzt, der die Folgen der Übernutzung sich anschaut und einen Behandlungsplan aufstellt. Und Teil dieses Behandlungsplans ist es bei der Rhinitis medicamentosa natürlich, dass man erstmal das Nasenspray entwöhnt, wenn eben der Konsum weiterhin noch stattfindet. Und wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Entwöhnungsmethoden an, aber auch hier möchte ich nochmal betonen, ich bin keine Ärztin, sondern Suchttherapeutin. Das heißt, habt ihr Probleme mit eurer Nasenspray-Nutzung, ab zu eurem Arzt oder zu eurer Ärztin, das sind die Ansprechpartner. Also ganz typisch, was ich häufig gelesen habe zur Entwöhnung von abschwellendem Nasenspray ist, dass man ein Nasenloch nach dem anderen entwöhnt. Ja, muss ich glaube ich nicht tiefer eingehen. Man setzt halt das Nasenspray erst bei dem einen Nasenloch ab und dann bei dem anderen. Es gibt aber auch die Möglichkeit von einem kompletten Entzug. Also man macht gleich beide Nasenlöcher auf einmal Und auch hier werden in verschiedenen Papern auch so Mittel beschrieben wie Salznasenspray, Nasenspülung oder Allergiesprays, so als Substitution, wenn man so möchte. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit der Entwöhnung von abschwellendem Nasenspray, indem man sozusagen die Häufigkeit der Dosis und die Konzentration der Dosis herabsenkt. Dabei sollte man übrigens nicht die Nasensprays aufbrechen und aufmachen und selbst verdünnen. Das habe ich nämlich auch in einem Post in einem Forum gelesen, dass das jemand machen wollte und sich darüber aufgeregt hat, dass es so schwer ist, die Nasensprays zu öffnen, mit einem Vorwurf an die Pharmaindustrie, dass sie das extra machen, um Menschen von abschwellenden Nasensprays abhängig zu machen. Tja, da hat der Apotheker meines Vertrauens gleich ein bisschen Schnappatmung bekommen und mich darauf hingewiesen, und das fand ich ganz spannend, deswegen machen wir das mal als kleines Funfact mit rein, dass Nasensprays, also wir reden jetzt halt wirklich nur von dem Device, eine ziemlich raffinierte Erfindung ist. Denn man muss sich ja mal vorstellen, wir packen ja unsere Nasensprays in unsere Nase, das ist ja schon auch ein bisschen verkeimt da drin, und sprühen uns etwas rein. Das heißt, diese Nasensprays können eine Lösung in deine Nase sprühen, ohne dass der Inhalt kontaminiert wird. Also das, was so in unserer Nase kreucht und fleucht, kommt nicht in das Nasenspray rein. Aber es kann was raussprühen. Das ist schon ziemlich krass. Das muss man erstmal hinkriegen. Und dass man die nicht so einfach aufbrechen kann, liegt schlichtweg daran, dass man die Lösung nicht kontaminieren soll. Das heißt, wenn man eben eine geringer dosierte Nasenspray-Lösung haben möchte, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit von Babynasentropfen. Die sind auch deutlich geringer dosiert und man muss dementsprechend keine genialen Erfindungen aufbrechen. Gut, was wir also an dieser Stelle festhalten können, da die Dauernutzung von Nasensprays eben Entzündungen hervorrufen können, gibt es also Strategien, Nasensprays zu entwöhnen. Denn das ist eben bei der Erkrankung wie die Rhinitis medikamentosa das grundlegende Problem. Da muss man erstmal ran. Doch was mache ich eigentlich als HNO-Arzt, wenn mein Patient immer wieder rückfällig wird? Das haben wir ja in den Fallberichten ja wirklich auch schon gehört und ich auch noch zusätzlich in zahlreichen Berichten gelesen, dass man es erst nach mehrmaligen Versuchen geschafft hat, manche schaffen sich ja auch direkt, und man echt auch physische Schäden an der Nase davongetragen hat, aber es einem einfach so schwer fiel, das Nasenspray loszulassen. Und ich glaube, an diesem Punkt wird es wirklich schwierig. Denn Probleme wie Angst, nicht genug Luft zu bekommen, Schwierigkeiten beim Schlafen, Nervosität, Craving und so weiter, das sind ja psychische Folgen, für die ein HNO-Arzt jetzt nicht in aller Tiefe gewappnet ist, diese auch mitzubehandeln und man normalerweise auch gar nicht die Zeit dafür hat, weil man eben bei Fachärzten nicht so häufig Termine bekommt und normalerweise auch relativ lange darauf wartet. Und nun stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man dann sagt, okay, ich stelle eine F55-Diagnose, also ein missbräuchlicher Gebrauch von nicht abhängig machenden Substanzen, was das denn überhaupt für die Behandlung bedeutet? Wer behandelt das eigentlich? Denn nur weil man was diagnostiziert, hat man ja nicht unbedingt gleich eine Behandlung hinten dran. Bestes Beispiel dafür ist die Tabakabhängigkeit. Wir können eine Tabakabhängigkeit diagnostizieren, aber das zieht keine bezahlte Behandlung nach sich, sondern lediglich einen Zuschuss von den Krankenkassen für eine Entwöhnung, aber keine Behandlung. Und bei schweren Folgen einer Nasenspraysucht kommen, denke ich, schon Reha-Kliniken für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen in Frage. Und ich meine, in vielen Reha-Kliniken, auch wenn es um physische Probleme geht, ist es ja schon so, dass es auch ein psychologisches Angebot gibt. In jetzt halt dieses sehr klassische Suchthilfesystem wie eine Rehabilitation kommt man mit einer Nasenspraysucht ziemlich sicher nicht rein. Aber da stellt man sich auch die Frage, ob das tatsächlich notwendig ist oder ob man da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Obwohl ich an dieser Stelle natürlich auch die Übernutzung von Nasenspray nicht herabwürdigen möchte, aber ja, ihr versteht schon, was ich meine. Doch was ich tatsächlich für eine Behandlung sehr interessant fände, wäre eventuell eine Suchtberatung mit hinzuzuziehen. Denn wenn wir uns mal die Symptome anschauen, sind das ähnliche Themen, mit denen Suchtberater und Suchtberaterinnen tagtäglich konfrontiert sind. Nur Nasenspray war auf jeden Fall in meiner Karriere nie die zugrunde liegende Substanz dafür. Kam also noch nie jemand. Aber an sich fände ich eine Nasenspray-Entwöhnung durch den HNO mit Unterstützung der Suchtberatung für die Themen der psychischen Belastung wie Craving, Schlafprobleme, Emotionskontrollprobleme und so weiter auf jeden Fall angebracht. Doch wie schon gesagt, es kam bei mir wirklich noch nie vor und ich glaube, dass viele Drogenberater eventuell bei so einer Anfrage etwas verwirrt sind, weil es nicht zum Alltagsgeschäft gehört. Und ich glaube, wenn ihr das jetzt für euch sinnvoll findet, wenn ihr sagt, hey, ich brauche auf jeden Fall mehr Unterstützung, weil ich gerne Nasenspray entwöhnen möchte, würde ich auf jeden Fall den Suchtberatungsstellen vorab eine E-Mail-Anfrage stellen, damit sich die Person, die euch dann beraten wird, vielleicht erstmal kurz auch darauf vorbereiten kann. Ihr könnt ihnen meinetwegen auch gerne diese Folge mitschicken, damit man einfach die Parallelen versteht. Ich meine, man hat halt manchmal nicht zu allen Substanzen dieses tiefe Wissen. Hatte ich vor dieser Folge auch nicht, weil das einfach nie dran kam. Aber ich meine, die Themen sind sehr ähnlich. Ich glaube, man braucht nur so eine Grundsensibilität, was es mit abschwellenden Nasenspray auf sich hat. Und dann finde ich das durchaus ein gutes Thema für die Drogenberatung. Und falls ihr nicht zu einer Drogenberatung wollt, und ich weiß, es ist leider immer noch ein super stigmatisiertes Thema, obwohl der Service echt top ist, könnt ihr auch die Online-Suchtberatung DigiSucht nutzen. Die habe ich schon in Folge 86 vorgestellt. Den Link findet ihr in der Bio. Dann könnt ihr das Ganze auch gut online machen, per Chat oder per Video-Chat und sowas. Also das ist echt krass, was da inzwischen für ein Angebot am Start ist. Aber wie gesagt, auch wundert euch da nicht, wenn die Beratung das vielleicht erstmal komisch findet, weil sie ein abschwellendes Nasenspray jetzt halt nicht als klassische abhängigkeitserzeugende Substanz einordnet. Man braucht da einfach vielleicht ein paar Infos mehr. Ich sehe auf jeden Fall die Parallelen dort und finde es unter dem Aspekt wichtig, das zu thematisieren, weil vielleicht Menschen schlichtweg auch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, das zu entwöhnen. Und das gibt das aktuelle System nicht her und auch die aktuelle Sensibilität nicht her. Aber lasst es mich doch gerne wissen, falls ihr Erfahrung gemacht habt mit Nasenspraysucht, entweder bei anderen oder bei euch selbst, würde mich es extremst interessieren, wie eure Erfahrungen damit waren und wie vielleicht das Gesundheitssystem mit diesem Thema umgegangen ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr auf Spotify oder YouTube hört oder auch einfach so. Das würde mich echt sehr interessieren. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und ihr denkt, hey, das könnte für eine bekannte Person auch relevant sein, dann schickt sie doch einfach weiter und empfehlt meinen Podcast. Das hilft meinem Podcast extremst weiter. Sonst seid einfach gerne aktiver Teil. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr dem Podcast folgt oder ihn bewertet. Und ja, ihr findet mich auf Instagram unter psychoaktiv.podcast. Und sonst hören wir uns sehr bald wieder. Falls ihr die Folge direkt bei der Veröffentlichung hört, dann genau in 2 Wochen wieder. Bis dann!